Hallo, ich bin Patrick. Mit dem virtuellen Zukunft für Finanzberatung Tourbus bin ich quer durch die Republik unterwegs, immer auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern aus einer der wohl spannendsten Zukunftsbranchen. Mit dabei natürlich das Zukunft für Finanzberatung Freundebuch und das werden wir jetzt gemeinsam ausfüllen. Auf geht's! Heute bin ich mit unserem Tourbus unterwegs gewesen nach Köln und treffe mich da mit Torben. Torben Schletzer von Dreifach AI und freue mich sehr, dass du mich hier bei dir empfängst. Vielen lieben Dank.
Ja, danke dir, Patrick. Und ich freue mich, dass du mit deinem Bus heute hier vorbeigekommen bist.
Das Gute ist, mit dem virtuellen Tourbus findet man überall einen Parkplatz. Aber das Freundebuch, das habe ich natürlich auch heute wieder mit dabei.
Sehr gerne. Ich freue mich drauf.
Dann schlage ich mal die erste Seite auf. Da geht es ein bisschen so um das Persönliche. Und ja, ich stelle dir erstmal die erste Frage, die drin steht. Das ist nämlich, hast du einen Spitznamen, Torben?
Oh ja, tatsächlich lange Zeit eigentlich nicht. Aber dann hat mich, als ich hier in Köln angefangen habe, Fußball zu spielen, in der Kreisliga D,
nebenbei, sehr gut,
hat ein Kollege damals gesagt, oder ein Mitspieler gesagt, ey Torben, du brauchst einen Spitznamen. Jetzt nenn doch mal irgendwas. Und dann habe ich gesagt, ja, ich wurde schon mal irgendwann, glaube ich, Toto genannt. Und dann hatte ich gesagt, ja komm, dann nenn mich einfach Toto. Und seitdem haben mich dann irgendwie alle Mitspieler da Toto genannt. Das hat sich ein bisschen durchgesetzt. Aber sonst eigentlich im Freundeskreis habe ich keinen etablierten Spitznamen.
Ja,
genau. Ja.
Bei
Hört sich sehr alt an, ehrlicherweise auch. Ne?
Ja, ja. Es gibt doch Toto und Harry. Gab es doch, ja, glaube ja, ich, ja. mal.
Ne? Die beiden Polizisten. Ja.
Okay, ich sag trotzdem weiter Torben. Okay, Toto? Gut. Wie alt bist du eigentlich?
Muss ich jetzt selber kurz drüber nachdenken. Ich bin gerade 33 geworden. Schnapszahl. Hier in Köln ist das ja auch was Besonderes
mit Schnapszahl. Absolut. Ja, dann. Und wenn du es gerade erst geworden bist, herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ja, wo du lebst, steht hier drin, ich trage einfach mal Köln ein. Das wird wahrscheinlich richtig sein.
Köln-Sülz, um genau zu sein.
Okay, alles klar. Okay, doch, ist da nicht das TV-Totalstudio? War das nicht?
Das weiß ich nicht. Also ich meine, es ist eins in Köln-Hürth.
Das kann auch sein.
Oder die Kölner würden sagen, nicht Köln-Hürth, sondern Hürth, weil Hürth eigentlich auch schon, hat auch eine andere Vorwahl und so, das ist nicht mehr so richtig Köln. Und in Ehrenfeld gibt es dann ja auch ein paar Studios und in Deutz. Aber da bin ich nicht so tief drin im Thema.
Okay, gut. Dann lassen wir das einfach mal so. Torben, vielleicht jetzt haben wir ein ganz bisschen über dich gesprochen, aber vielleicht kannst du auch noch mal, bevor wir jetzt auch nachher dann natürlich drauf eingehen, wie so dein ganzer kompletter Werdegang ist, noch mal in so ein paar Sätzen noch mal erzählen, was du denn heute so alles in unserer Finanzdienstleistungsbranche so treibst und tust.
Boah. Wie viel Zeit haben wir, Patrick?
Du, wir haben einen Podcast, wir haben kein End.
Muss ja auch alles ins Freundebuch passen. Also ja. Versuche ich mich mal kurz.
Ich mache Stichpunkte.
Sehr gut. Also was ich jetzt gerade mache, ist vor allem, also wenn man es ganz krass zusammenfassen will, KI für Versicherungsmakler eigentlich. Das kann aber alles und nichts sein. Deswegen würde ich das mal beigleisig beschreiben mit Dreifach AI. Sind wir dabei, individuelle KI-Lösungen für den Maklermarkt zu entwickeln. Also vor allem für die größeren Mittelständler bauen wir da sehr individuelle Lösungen für individuelle Probleme, Herausforderungen, also vor allem im Gewerbe- und Industriebereich. Das ist ja schon dann auch sehr, wirklich sehr individuell von den Prozessen auch. Und das zweite Gleis, was ich dann tatsächlich jetzt parallel aufgebaut habe, ist, weil ich dann schon irgendwie auch ein Thema haben wollte, was relativ standardisiert ist, ist das Thema Bestandsfaktor, wo wir ein Bestandsentwicklungsprogramm entwickelt haben. Also sowohl eine Software dahinter als auch ein System, was den Bestand automatisch bespielt und automatisch entwickelt vom Wert her. Genau, da können wir natürlich jetzt auch tiefer eintauchen. Will ich auch immer gerne, aber das lasse ich erstmal so stehen.
Okay, gut. Ich habe jetzt diese drei Bullet Points habe ich jetzt mal hingemacht und auf die Bullet Points werden wir nachher bestimmt auch noch ein bisschen tiefer zu sprechen gehen, weil KI ist ja momentan in aller Munde und wie du schon gesagt hast, es kann alles und nichts sein, aber das, was du alles hast, was dann am Ende auch etwas ist, da sprich mal später drüber, weil da kommt noch auf der dritten Seite, kommt nämlich ja, glaube ich, auch noch so ein bisschen Frage, wo das auch die Antworten dazu, glaube ich, sehr, sehr gut passen werden. Aber lass uns mal hier auf der ersten Seite nochmal weitermachen, weil da kommt nämlich nach der Vorstellung dann immer so, kommen zwei Fragen immer nach dem Lieblings, und die erste davon ist nach der Lieblingsfarbe. Welche Lieblingsfarbe hast du?
Da bin ich, glaube ich, ganz klassisch auch branchenmäßig unterwegs mit Blau.
Typisch Junge.
Jeder zweite Versicherer hat die Farbe, gut, aber mir gefällt's und hat's immer gefallen. Auch wenn ich fußballmäßig, wobei passt auch irgendwo, ne, also blau-rot zumindest unterwegs bin, das lasse ich auch erstmal so stehen, ohne das ins Detail jetzt weiter zu verfolgen.
Okay, Toto, dann lassen wir das mal so stehen. Kreisklasse D war's, ne? Lieblingsfarbe, dann jetzt kommt das Lieblingsessen. Was ist es?
Gerne mediterran. Also Pizza, Pasta, Tiramisu als Nachtisch. Auf jeden Fall immer.
Richtig. Musikinstrument spielen.
Boah, können ist zu viel gesagt. Also ich hatte mal Gitarrenunterricht als Jugendlicher. Auch, ich glaube, locker ein paar Jahre. Aber da ist wirklich wenig bis gar nichts hängen geblieben. Also da bin ich auch relativ talentfrei, würde ich behaupten.
Smoke on the Water, den Anfang, den kriegst du noch hin.
Nee, also drück mir eine Gitarre in der Hand. Ich kann weniger als jemand, der noch nie Gitarre gespielt hat.
Okay, gut. Dann gehen wir einfach mal zur nächsten Frage. Wenn du ein Superheld sein könntest oder eine Superheldenkraft haben könntest, welche Held wärst du oder welche Kraft wäre es?
Also ich würde auf jeden Fall fliegen wollen. Also ich bin halt ein sehr freiheitsliebender Mensch und die Fähigkeit, fliegen zu können, das wäre, glaube ich, was ich mir gerne aneignen würde. Also wahrscheinlich sowas wie Superman, was vielleicht ein bisschen lame, aber fände ich schon cool, sowas zu können, was der kann.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Und du müsstest ja dann auch nicht immer in irgendeiner Telefonzelle verschwinden, um dann mit deinem Superheldenkostüm wieder rauszukommen.
So.
Oder die Brille absetzen, damit man dann auf einmal nicht mehr erkannt wird. Oder deine Kappe absetzen. Ich kenne dich, glaube ich, auch fast nur, dass du auch immer eine Kappe auf hast. Da haben wir ein bisschen was gemeinsam.
Ja, stimmt. Ich wollte heute auch solidarisch sein, weil da wusste ich ja, was mich erwartet. Deswegen dachte ich, komm, die behältst du heute an. Und ich war heute beim Friseur, da sind die Haare auch mal so ein bisschen schwieriger. Da habe ich gedacht, besser ist es so.
Immer so die ersten zwei, drei Tage nach dem Friseur kenne ich auch. Auf was könntest du denn in deinem Leben nicht verzichten, ist die nächste Frage.
Wow, das ist eine sehr tiefgehende Frage. Also kann man auf verschiedene Arten und Weisen beantworten. Also ich würde wahrscheinlich sagen, und das war auch der Grund, warum ich zum Beispiel jetzt im Skiurlaub eigentlich mehr Schiss hatte, als mich freuen konnte, auf meinen Sport verzichten zu müssen, also auf meine Bewegung. Ich habe dir ja eben auch gesagt, ich habe heute schon 25.000 Schritte gemacht. Das sind Wahnsinn. So Tage, wo ich mich irgendwie am wohlsten fühle, wenn draußen schönes Wetter ist und ich einfach bei meinen Meetings draußen rumlaufen kann und die Bewegung einfach habe. Und ich glaube, also allein der Gedanke daran, ich könnte irgendwie eine Knieverletzung aus dem Skiurlaub mitnehmen, der hat mich sehr gehindert daran, ja, komplett Spaß zu haben im Skiurlaub, würde ich sagen.
Ist das immer noch so oder war das nur so?
Nee, also ich bin tatsächlich auch letztes Jahr das erste Mal und dieses Jahr das zweite Mal Ski gefahren. Deswegen ist sowieso gerade eher noch mehr Schiss als Spaß.
Irgendwann kommt's aber. Irgendwann kommt's und stimmt, es gibt ja, und Après-Ski, da kann man sich ja wenig tun.
Ja, das sagst du jetzt.
Okay, dann lassen wir das einfach mal so gesagt, einfach mal so stehen. Sportverrückt, sehr viel Bewegung. Dann muss natürlich auch das Essen entsprechend sein. Du hast es ja gerade schon erwähnt, also die mediterrane Kost hat es dir angetan. Aber was darf denn in deinem Kühlschrank niemals fehlen?
Das ist tatsächlich Sojajoghurt. Ich habe mehrere verschiedene Wege ausprobiert, mein Frühstück zu mir zu nehmen. Also das hat angefangen mit irgendwelchen Haferflocken, mit Milch und Früchten und so weiter. Aber hängen geblieben bin ich tatsächlich aus der Kombi Sojajoghurt und dann aber auch so ein ganzes Ding, ne? Also so ein Alpro-Soja-Ding, 400 Gramm und einem Apfel und Weintrauben. Das in Kombi, das hat es mir einfach so angetan. Und wenn ich abends vorm Kühlschrank stehe und mir denke, Mist, da fehlt aber was, nämlich mein Sojajoghurt, dann renne ich auch nochmal los. In Nordrhein-Westfalen geht das ja auch. In Bayern wäre es dann schwierig.
Da ist 19 oder 20 Uhr ist der dicht.
So, ja. Deswegen bin ich auch ganz froh, hier in Köln zu leben.
Also den Sojajoghurt gibt es ja auch mit verschiedenen Geschmacksrichtungen, aber du wahrscheinlich dann...
Natur. Aber mit Zucker zusetzen. Also es gibt den ja auch ohne Zucker, aber der schmeckt dann irgendwie nach ein bisschen wenig. Dann nehme ich gerne mit.
War tatsächlich die erste Seite jetzt schon voll. Ich hatte ja schon ganz, ganz viele Bullet Points. Dann geht es auf den nächsten Seiten, geht es wahrscheinlich auch richtig ordentlich weiter. Und da kommen wir jetzt auf der nächsten Seite, wenn ich hier umblättere, so ein bisschen über das Berufliche und vielleicht auch so ein bisschen über das ums Leidenschaftliche im beruflichen Kontext gesehen. Keine Sorge, liebe Hörerin, tut mir sehr leid, dass wir da nicht drauf eingehen. Aber bevor man den Beruf ausübt, dann geht man ja meistens in die Schule. Und was war denn damals in der Schule dein Lieblingsfach?
Hatte ich eins? Boah. Also ich fand Englisch cool, weil ich in den USA war. Deswegen, also als du gerade sagtest, wir führen den Podcast nicht auf Englisch durch, dachte ich, schade eigentlich, weil das ist tatsächlich das, wo ich mich auszeichnen konnte früher in der Schule. Weil aus einem halben Jahr USA nimmt man natürlich schon ganz gute Englischkenntnisse mit. Also würde ich das sagen, weil ich natürlich gerne Dinge gemacht habe, wo ich spielerisch leicht auch gute Noten mir holen könnte. Und das Englisch war, glaube ich, das Einzige, wo das so war.
Warst du denn grundsätzlich ein guter Schüler oder eher so lala?
Also ich hatte wirklich so ein, keine Ahnung, bei uns bei der Abi-Feier oder Zeugnisvergabe oder wie das, was das war, haben sie gesagt, ja, der Abi-Schnitt liegt bei 2,3 in ganz NRW. Und dann habe ich gedacht, ja, super. Genau den habe ich auch, weder nach oben noch nach unten ausgezeichnet. Also ja, Haken dran.
Okay, ja. Weißt du denn noch, was damals noch in der Schule, als du dann dein 2,3er-Abi gerade am Schreiben warst, so ein Berufswunsch war, den du später, was du später mal machen möchtest? Gab es da was?
Als ich noch jünger war, so klassischerweise, ich wollte irgendwie Pilot werden, fand ich cool. Das passt ja auch zu Superman.
Fliegen. Ne? Ja, genau.
Ja, das war schon ein Thema. Sonst habe ich mich aber auch viel an meinem Vater orientiert und rate mal, wo mein Vater tätig war, natürlich in der Finanz- und Versicherungsbranche. Ja. Als Geschäftsführer eines Spezialmaklers in Bremen. Krose heißt er. Aber genau, da habe ich mich immer so, natürlich habe ich hochgeguckt auf meinen Vater und fand das irgendwie cool, was er erzählt hat und was er so gemacht hat. Und dass er natürlich auch nicht wenig Geld mit nach Hause gebracht hat, das war dann auch irgendwie so ein Thema, was ich als junger Mensch dann cool fand und mich ein bisschen daran orientiert habe.
Das heißt, danach, nach der Schule, ging es aber dann nicht im Versicherungswesen weiter, sondern im Bankenwesen. Ich habe gelesen oder ich habe gehört, du bist eigentlich ein klassischer Banker. Du hast eine Banklehre gemacht.
Als klassisch würde ich mich jetzt nicht bezeichnen, glaube ich. Also so sehe ich ja auch nicht aus. So sehen wir beide nicht aus. Ich glaube, wir sind beide nicht die klassischen.
Aber die Berufsausbildung war klassisch. Der Kaufmann.
Sehr klassisch. Aber das hatte, glaube ich, auch so ein bisschen den Grund, dass ich gesagt habe, ich habe mich so ein bisschen meinem Vater auch wieder orientiert. Der hat auch eine Ausbildung gemacht, so ein Versicherungskaufmann damals. Und ich wollte wenigstens ein bisschen was anderes machen, glaube ich. Also, dass ich nicht sage, ich mache alles das, was mein Papa macht. Und ich hatte vorher auch ein Praktikum bei der Sparkasse damals gemacht. Und da war irgendwie ein richtig cooler Auszubildender auch dabei, der mich so ein bisschen eingewiesen hat. Und wo ich einfach gemerkt habe, ey, der brennt für das, was er da macht und irgendwie ist es doch irgendwie ganz, ganz cool, was da passiert und deswegen habe ich mich dann tatsächlich auch bei der Sparkasse beworben, aber auch bei der HDI und bei Ecclesia, also ich komme ja aus Paderborn und Ecclesia ist ja Detmold, also sehr nah auch an Paderborn. Die waren aber viel zu langsam. Also die Sparkasse hat mir wirklich innerhalb von kürzester Zeit alles ermöglicht, alle Gespräche und die Zusage am nächsten Tag. Und dann, als die zweiten und dritten Rückmeldungen kamen, war ich bei der Sparkasse schon sicher zugesagt. Das war das auch so im Mittelgrund.
Dann warst du Bankkaufmann, hast dann allerdings ja noch einige Sachen weitergemacht. Also du bist nicht bei der Sparkasse geblieben, sondern bist dann nochmal flügge geworden und hast weitergemacht. Was war das denn alles?
Ja, also erstmal habe ich parallel auch schon tatsächlich während meiner Schulzeit mir das Programmieren beigebracht, was so ein bisschen auch dazu geführt hat, dass ich jetzt das mache, was ich jetzt mache, wegen meines technischen Verständnisses. Habe dann aber dann doch das Gleiche gemacht wie mein Vater und Versicherungswesen an der TH in Köln studiert. Also original 30 Jahre später nach meinem Vater genau das Gleiche gemacht.
War der Name Schletzer da noch bekannt?
Es gab einen Professor, der damals bei meinem Vater auch schon noch war, der kannte jetzt den Namen nicht mehr. Aber ja, also durchaus ist fand mein Vater das natürlich auch cool, dass ich das auch gemacht habe.
Natürlich.
Aber war auch eine richtige und gute Entscheidung, diesen Fokus auf die Branche zu haben, weil man natürlich auch durchs Netzwerk da echt coole Möglichkeiten bekommen hat.
Ging es dann weiter?
Also ich habe erstmal auch meine Bachelorarbeit tatsächlich zum Thema KI schon geschrieben, 2018. Das war so der Startschuss, auch mich für das Thema nochmal zu begeistern. Habe dann auch kurz danach, nach meiner Bachelorarbeit, bei einem Startup als Mitgründer gestartet, die schon damals versucht haben, mit KI Dokumente zu verarbeiten im Risikomanagement, im Underwriting. Und passte aber von der Teamkonstellation damals einfach nicht so gut. Habe ich mich nicht so wohl gefühlt und habe dann nochmal was ganz anderes gegründet, in einem ganz anderen Bereich, nämlich eine Plattform für Ärztinnen und Ärzte mitgegründet. So eine Art Kununu für Krankenhäuser, kann man sagen. Und ja, das war semi-erfolgreich und haben wir dann uns entschieden, auch nicht weiterzumachen und bin dann über Adesso, dem IT-Dienstleister, wieder zurück zum Thema KI und Versicherung gekommen. Habe da das Thema so ein bisschen vorangetrieben und dann auch schnell gedacht, ey, also mit Versicherungskonzernen zu arbeiten, ist ganz nett, aber mein Impact, den ich persönlich habe auf das Geschäftsmodell, der ist eher gering. Und bin dann auch schnell wieder, weil ich auch während meines Studiums schon bei einem Industriemakler gearbeitet habe, auch auf die Makler wiedergekommen. Und auf den vertriebsnäheren oder auf das vertriebsnähere Geschäftsmodell, wenn man so will. Und ja, fühle mich hier auch jetzt pudelwohl in der Ecke mit meinen Projekten, die ich so vorantreibe.
Jetzt hattest du 2018, also es ist ja schon 8 Jahre her, auch schon deine Bachelorarbeit über das Thema KI geschrieben. Ich glaube, wenn du vor 8 Jahren jemanden das Wort oder die Abkürzung KI oder AI genannt hättest, hätten vermutlich die allerwenigsten davon gehört. Und wenn du das damals schon so etwas gesch darüber geschrieben hast, und wenn du jetzt deine Bachelorarbeit nochmal, die ja erst 8 Jahre her ist, dir zu Händen nimmst, da wird es wahrscheinlich einen riesen Quantensprung seitdem gegeben haben. Und natürlich wirst du wahrscheinlich schon mit der Zukunftsbrille auf damals schon die Dinge geschrieben haben, die jetzt heute schon möglich sind, aber damals vielleicht noch unmöglich schienen, oder?
Ich würde nicht sagen, dass ich der große Visionär war mit meiner Bachelorarbeit. Also Teile, würde ich sagen, hab ich vermutet, dass es dahin geht. Da ging es aber tatsächlich eher darum, Texte zu verstehen, also mit KI menschlich geschriebene Texte verständlich zu machen, einzuordnen und irgendwie diese unstrukturierten Daten, sei es in Rechtstexten oder in Dokumenten, irgendwie in strukturierte Formate umzuwandeln. Also das, was KI jetzt eigentlich ja in Perfektion fast kann, das habe ich schon gedacht, das wird auf jeden Fall mit KI irgendwann möglich sein. Und auch die Anfänge von OpenAI waren damals schon irgendwo spürbar, beziehungsweise man hat davon gehört.
OpenAI sind diejenigen, die ChatGPT rausbringen, ne?
Korrekt, richtig. Und aber da hat man von dem Namen Sam Altman oder so noch nicht gehört. Also da war das noch nicht so stark. Und diese Idee, dass man mit KI in der Lage ist, Texte zu generieren oder Informationen zu generieren, so wie wir es jetzt mit ChatGPT regelmäßig selbst erleben, das fand ich noch Science Fiction damals auch, ne? Also so weit habe ich mich gar nicht getraut zu denken damals.
8 Jahren.
Also für mich ist das schon echt lang her, wenn du sagst, 8 Jahre, wow.
Ja, auf der einen Seite schon, aber auf der anderen Seite, also wir haben ja alle noch diesen Spruch, so das Internet wird sich niemals durchsetzen im Kopf, das ist völlig klar. Aber wenn man einfach nur mal so bedenkt, wie lange gibt es erst, in Anführungszeichen, erst die Smartphones? Und ja, wie sehr hat man sich daran schon gewöhnt? Und wie sehr hat man sich jetzt heutzutage auch schon dran gewöhnt, dass man eben ChatGPT, Gemini und wie sie alle heißen, einfach mal anwirft und da dann echt was rauskommt, was halt echt schon super gut zu gebrauchen ist? Das ist schon heftig, wie da diese Entwicklung voranschreitet. Und jetzt hattest du auch gerade in so einem Beisatz erwähnt, ja, ich habe mir damals als Schüler schon mal das Programmieren beigebracht. Programmiert geht ja mittlerweile auch schon relativ gut und mit Zuhilfenahme der KI, aber es war ja damals auch noch nicht so. Warst du dann damals, weil es passt irgendwie nicht zu diesem Bild, was ich noch so jetzt von dir habe mit diesem sportlichen Typen, eigentlich so ein Nerd, der dann zu Hause da an seinem Pentium 2 Prozessor Computer saß und einfach nur vorm schwarzen Bildschirm irgendwelche Zahlen reingezimmert, hämmert hat.
Also in der Zeit, wo ich mir das Programmieren beigebracht habe, gab es zumindest schon mal Windows Vista, das weiß ich noch. Das ist mein erster Rechner, den ich hatte, war Windows Vista.
Ja.
Sehr, sehr nett damals noch. Nee. Also ja, ich glaube, ich habe versucht, immer irgendwie einen Weg zu finden, mich auch abzugrenzen und mir selber die Chance zu geben, zu sagen, ich bin zwar jetzt nicht der Top-Schüler, dafür kann ich aber hier ne, das noch, so ungefähr. Mhm. Also ich war immer, glaube ich, ich war schon ein Nerd, auf jeden Fall. Aber nicht mit den Nerd-Freunden. Also es war irgendwie schon interessant. Ich war im Fußballverein, ne, da ging es dann halt irgendwie auf Mannschaftsfahrt und ne, was da alles so mit dazugehört. Und auf der anderen Seite saß ich an Wochenenden teilweise am Rechner und habe irgendwas programmiert, so wie man sich das als Nerd halt auch vorstellt. Und diese Mischung habe ich, glaube ich, irgendwie, ja, so bin ich immer noch. Also ich habe immer noch so Momente und so Wochen, wo ich auch am liebsten mit keinem Menschen sprechen möchte, weil ich einfach in meinem Tunnel bin. Also da kann ich auch die Kellerentwickler verstehen. Aber ich bin halt auch der Typ, der irgendwie auf der DKM Bierchen trinken geht mit jedem. Ne? Also diese Mischung versuche ich auch immer beizubehalten. Das macht mir irgendwie Spaß.
Jetzt hast du mit Dreifach AI deiner Firma ja das, was du vorhin schon mal so grob umrissen hast, ja jetzt nahezu perfektioniert, beziehungsweise bist gerade dran, eben diese, ich nehme jetzt einfach mal den Bestand, das Wort Bestandsfaktor in den Mund, das Ding jetzt zum Fliegen zu bringen. Was genau kann ich mir unter diesem Bestandsfaktor, was kann ich mir da denn so genau vorstellen und wie ist das mit der KI und was bringt das Ganze?
Ja. Also da brenne ich auf jeden Fall für. Also bremst mich bitte aus, wenn ich zu viel erzähle. Das ist so ein Thema, was, glaube ich, genau diese Kombi, die ich gerade erklärt habe, von mir eigentlich ausmacht. Dieser Vertriebsgedanke, dass du halt die richtigen Anreize für Personen setzt, auch deine Produkte zu kaufen oder deine Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Dieser Gedanke und andererseits halt die Technik im Hintergrund, die ermöglicht, das skalierfähig zu machen. So, das habe ich versucht zu vereinen. Also das größte Problem aus meiner Sicht ist immer noch, und so kenne ich es aus der Bank noch, Leute werden streuverlustmäßig, Shotgun-Prinzip-mäßig zu irgendwelchen Themen angeschrieben. Ne, Klassiker, ey, wir haben hier eine Zahnzusatzkampagne, wir können irgendwie x Prozent Rabatt für dich erwirken. Funktioniert in heutigen Zeiten nicht mehr. Du sagst es selber, ne? Wir leben in Zeiten von Smartphones, wo alles irgendwie darauf optimiert ist, dich deine Aufmerksamkeit zu kriegen. Und wenn du so eine Mail bekommst, dann reagierst du halt heutzutage nicht mehr darauf. Deswegen ist mein Ansatz so ein bisschen gewesen, zu überlegen, okay, wie können wir es schaffen, die Aufmerksamkeit unserer Bestandskunden, also die Kunden, die wir uns sowieso kümmern wollen, aber es nicht können gerade, weil wir keine Zeit dafür finden, wie können wir es schaffen, von denen die Aufmerksamkeit zu gewinnen? Und da ist mein Gedanke, alles, was du an den Kunden verschickst, soll Mehrwerte erzielen. Und ich zeige da immer so ein bisschen dieses Beispiel auf mit, du schreibst deine Kunden an und sagst ihnen, ey, pass auf, lieber Kunde, im Jahr 2026 erhöhen sich wieder die Zusatzbeiträge für deine gesetzliche Krankenversicherung. Das ist erstmal was, da wirst du mit einem Problem konfrontiert, dann sagst du als Kunde, ja, okay, was heißt das jetzt für mich genau?
Da ist natürlich auch ganz wichtig, dass man nur die Kunden anschreibt, die nicht in der privaten Krankenversicherung sind.
Das sowieso, ja, genau. Also das ist klar. dass du dann natürlich auch die richtigen Kunden, das ist der erste Schritt, den ich an der Stelle vergessen habe, richtig, dass du die richtigen Kunden auch anschreibst und dann, dass du sie aber auch persönlich abholst und ihnen aufzeigst, was das für sie persönlich auch bedeutet. Also dieses Thema Problem, dann aber auch das Problem zu individualisieren für die Person. Das heißt, du gibst dein Gehalt an, du gibst dein Bundesland an, in dem du lebst und die Krankenkasse, bei der du aktuell versichert bist und kriegst ausgespuckt, was du jetzt 2026 mehr bezahlen wirst als 2025 und kriegst sogar vielleicht noch einen Vorschlag, welche Krankenkasse dir jetzt am meisten Geld sparen wird, wenn du dahin wechselst. Das ist erstmal ein Zusatzservice, den du als Makler anbietest, den auch vielleicht Kunden von dir als Makler gar nicht erwarten, weil sie dich eigentlich nur als denjenigen kennen, der immer mal wieder so eine Produktkampagne losschickt, so ungefähr. Oder weil sie dich vor 3 Jahren mal irgendwann gesprochen haben. Aber das bringt Mehrwert, erzeugt irgendwie eine positive Interaktion und der Kunde hat gerade Daten angegeben, die du vielleicht nicht mehr aktuell in deinem System hast, was man eigentlich nach 3 Jahren, nehmen wir jetzt das Beispiel, was nach 3 Jahren sehr wahrscheinlich ist, dass du sie nicht mehr hast, wenn du keinen Kontakt mehr zum Kunden hattest. Das heißt, du hast deinen Bestandswert in dem Falle erhöht, allein dadurch, dass du jetzt deine Datenqualität erhöht hast und im nächsten Schritt den Kunden dann mit etwas Konkreterem, was in seine Gehaltsklasse passt, wieder adressieren kannst.
Also das ist ja jetzt, wenn ich da nochmal kurz so reingrätschen kann, das ist ja jetzt eigentlich so der Mehrwert für uns als Versicherungsvermittler, als Versicherungsmakler, dass wir einmal wieder Kontakt mit unseren Kunden haben, ja. Dass wir, und da wird die KI wahrscheinlich auch mithelfen, dass wir quasi aus unserem Bestandssystem auch diese Filterung und diese Selektion der Kunden, die wir denn anschreiben wollen, vornehmen können, dass man eben nicht diese Gefahr läuft, oh, der hat ja aber eigentlich eine private Krankenversicherung, ich schreibe den jetzt mit irgendetwas von der gesetzlichen Krankenkasse an, dass da das schon mal ausgemerzt ist und dass der Kunde einen Mehrwert erhält, weil er da Informationen erhält, die jetzt nicht wieder so sind, hey, wir haben da ein tolles Angebot, hier kannst du nochmal neu unterschreiben, sondern dass da erstmal so ein Aha-Moment kommt, also dass sowohl die Kundenbindung, aber auch die Kundeninformationen, dass die rausgehen und jetzt nicht das Ganze wieder so dieses typische, klassische Bild erzeugt, der will mir jetzt nur irgendwas verkaufen.
Ja, korrekt, genau. Also eigentlich das so ein bisschen auch dieses Bild von uns als Branche vielleicht sogar verbessert. Also das wäre natürlich jetzt sehr altruistisch gedacht. Im Kern geht es natürlich auch darum, dass der Kunde dir dann auch besser zuhört beim nächsten Mal, weil du ihn individualisierter auch anschreiben kannst und dann auch Deckungslücken damit schließt, deine Bestandsprovision damit steigerst und im Zweifel auch Abschlussprovision natürlich. Also da denke ich jetzt nicht nur altruistisch, sondern das ist natürlich auch interessant für dein Geschäftsmodell. Und da ein Geheimnis, weil du auch das Thema KI da an der Stelle noch erwähnt hast, ich versuche mit so wenig KI zu arbeiten, wie es geht.
Interessant. Irgendwo,
aber das sage ich jetzt mittlerweile auch allen unseren Kunden. Du willst eigentlich gar nicht nur KI benutzen, sondern du willst eigentlich so wenig wie möglich KI benutzen, weil, und das ist vielleicht eine ganz gute Beschreibung des Konzeptes, wenn du ein bestimmtes Ergebnis erzielen willst und auf dem Weg dahin KI benutzt, dann verringerst du mit jedem Schritt, wo KI genutzt wird, die Wahrscheinlichkeit, dass du ein richtiges, wahres Ergebnis oder das Ergebnis rausbekommst, was du rausbekommen willst, weil KI nie 100% erreicht. Also KI wird nie die 100% Wahrheit oder also nie die 100% Wahrheit erreichen. Ja, lassen wir das so stehen. Das heißt, jeder Schritt, jeder Prozessschritt, wo KI eingesetzt wird, verringert deine Wahrscheinlichkeit, dass am Ende das Richtige rauskommt. So muss man es tatsächlich sagen. Deswegen versuchen wir schon natürlich mit KI zu arbeiten, weil es uns hilft, Geschwindigkeit in die Themen zu bringen und auch Logiken aufzulösen, die wir vorher nicht in der Lage waren aufzulösen mit normaler Informatik. Aber wenn wir die Möglichkeit haben, nutzen wir doch Logiken wie wenn A, dann B oder wenn B, dann C. Weil das funktioniert immer.
Also ich glaube, viele, und das habe ich neulich, habe ich einen sehr interessanten Bericht genau über dieses Thema gesehen, auch mit KI, dass ganz, ganz viele eben die KI oder denken, dass die künstliche Intelligenz besser ist als ein Mensch und dass die künstliche Intelligenz weniger Fehler macht als ein Mensch. Mhm. Ich glaube, wir Menschen machen auch Fehler. Und ich glaube auch, wenn du jemanden an irgendetwas ransetzt, dann wird das auch in den seltensten Fällen irgendwie zu 100% zu 100% sein. Und auch, das kennen wir alle, wenn wir einen Text schreiben, wir lesen diesen Text 10-mal durch, dann wird er veröffentlicht und dann merken wir auf einmal, Mist, wir haben doch noch 2 Rechtschreibfehler drin, die uns vorher gar nicht aufgefallen sind. Und ich glaube, die Herangehensweise, dass wir denken, dass die künstliche Intelligenz alles zu 100% korrekt macht und keinen Fehler mit einbaut, da sollten wir uns mal so ein bisschen trennen. Und das war eben das, was ich in diesem Bericht so gesehen habe. Wir sollten nicht warten, bis die KI die eierlegende Wollmilchsau uns hinstellt, die von vorne bis hinten ohne ein Eingreifen von einem Menschen funktioniert, sondern wir sollten immer dort, wo die KI ein vergleichbares Ergebnis wie ein Mensch, nur halt in einer deutlich schnelleren Zeit erbringt, dass wir sie dort einsetzen, aber eben nicht dieses von vorne bis hinten alles durch und am Ende wird alles perfekt sein, dass man sich von dieser Illusion, glaube ich, doch lösen kann.
Ja, auf jeden Fall. Also die Balance muss geschaffen sein. Wir wollen weder alles mit KI tun, wir wollen aber auch weder alles als Menschen tun. Also gutes Beispiel, Kfz-Wechselgeschäft. Da willst du eigentlich keinen Menschen hinsetzen, ne? Das sagt jeder Makler. Aber du wirst trotzdem Menschen benötigen auf dem Weg dahin, dass so gut es geht, zu irgendwie auszusteuern und zu automatisieren.
Ein super spannendes Thema. Wir machen da einfach nochmal weiter. Du hast ja gerade dieses Beispiel genannt mit der Krankenkasse. Was mir da jetzt auch noch gleichzeitig noch so eingefallen ist, mit der Datenabfrage, die dann kommt, man tut ja dem Kunden nichts Schlechtes, sondern im Gegenteil, man kriegt dadurch vielleicht mit, dass derjenige jetzt Gehaltssteigerung hat und dann sieht man auf einmal seine Arbeitskraftabsicherung, die er hat, die ist ja nicht wirklich adäquat zu dem, was er denn jetzt mittlerweile verdient. Gab es da vielleicht irgendwelche Ereignisse, Thema Nachversicherungsgarantien oder sonstiges, was man da jetzt noch tun kann, eben um den Kunden bestmöglich abzusichern und nicht einfach nur um irgendwelche wilden Daten über den Kunden zu haben, sondern um daraus auch wirklich was zu nutzen.
Ja, also ich war tatsächlich gerade mit einem Datenschutzanwalt Mittagessen. Den habe ich mal auf so einer Veranstaltung kennengelernt und wir haben uns sehr gut verstanden. Der wohnt hier um die Ecke. Und dem habe ich das Konzept auch mal geschildert und ihn gefragt, sag mal, ist das eigentlich okay, wenn wir so viele Daten vom Kunden abfragen? Und er meinte, ja gut, also und da muss man ihm ja einfach zustimmen. Wir als Makler, wir haben ja auch die Verantwortung, die beste Risikoabsicherung für unsere Kunden zu finden und jeder Datenpunkt, der uns hilft, die Risikosituation des Kunden besser zu verstehen, ist ja sogar wichtig und also nicht nur interessant für uns, für irgendwelche Vertriebsansätze oder so, wenn man so will, sondern wirklich auch wichtig, um unsere Verpflichtung als Makler nachzugehen, den Kunden bestmöglich abzusichern. Wir sind ja sogar gesetzlich verpflichtet, diese Informationen irgendwie einzuholen und diese Risikosituation des Kunden zu erfassen.
Datensparsamkeit auf der einen Seite, also nichts Unnötiges. Also so Fragen nach deiner Lieblingsfarbe zum Beispiel, das wäre wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt das berechtigte Interesse gewesen. Du hast es aber freiwillig gegeben. Aber natürlich andere risikorelevanten Themen ist natürlich wichtig, weil alles, was wir als Makler, Vermittler eben nicht wissen, das können wir da ja auch nicht mit in unsere Angebote oder in dieses ganze Konzept, was wir ja für die Kundinnen und Kunden basteln, mit einbeziehen.
Ja, genau. Wenn man ganz ehrlich ist, müsste der Makler diese Daten eigentlich immer alle vorhalten können. Also wenn man wirklich aber das geht natürlich nicht. Also wie sollen wir das mit unserer Arbeitskraft, die wir haben, immer nachhalten können zu jeder Zeit? Und wir wissen ja auch, wenn wir dem Kunden sagen, aktualisiere mal deine Daten, wie oft macht der Kunde das freiwillig? Und meine Idee dahinter ist halt, ihm einen Mehrwert zu geben, wo er diese Daten nutzen muss, um diesen Mehrwert zu bekommen. Das ist, glaube ich, der Kernunterschied zu, ich sag mal, irgendwelchen Flix-Check-Fragebögen, die man an den Kunden rausschickt. Ne?
Die ja natürlich auch nicht verkehrt sind, wenn man da irgendwelche anderen Abfragen eben, wo der Kunde auch vorher konkret einen Bedarf erkennen lässt, dass man das auf diese Art und Weise macht.
Absolut, nur die Öffnungsraten sind wahrscheinlich nicht so hoch. Also ich nenne ein Beispiel, diese GKV-Kampagne. Da haben halt 50% derjenigen, die wir angeschrieben haben, per E-Mail übrigens, und das waren die wenig Vertragskunden, die wir bewusst da adressiert haben, da haben 50% von auf diesen Link geklickt, den wir mitgeschickt haben. Hm. Und davon wiederum 90% haben dann auch dieses Formular benutzt, um auszurechnen, was sie zusätzlich jetzt noch bezahlen für die Krankenversicherung. Also das sind halt Interaktionsraten, die sind schon jenseits von Gut und Böse. Ja, habe ich auch selber nicht mit gerechnet.
Ja, dann alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Ich habe hier noch eine Frage in meinem Buch drin stehen.
Ja.
Und ich glaube, die Frage ist eigentlich schon beantwortet. Da geht es nämlich, welche Herausforderungen in der Branche findest du besonders spannend? Ich glaube, das ist genau das, dass man quasi Kundenbindung steigert und da eben auch mit einfachen Wegen die bestmöglichen Absicherungslösungen finden kann.
Ja, genau.
Also ich stelle dir die Fragen fürs Freundebuch und beantworte sie in deinem Namen. Okay, jetzt höre ich mal auf. Nächste Frage. Was war denn so dein größtes Learning in den letzten Jahren?
Wow. Wow.
Ja, das sind die tiefen Fragen, die beantworte ich nicht selbst für dich.
Ja, aber doch, ich finde das gut, die Frage zu beantworten, weil es ist zweierlei. Also erstens glaube ich, weil das ist ja auch so mein erster wobei mein Weg des Unternehmertums, der geht eigentlich schon 10, 15 Jahre zurückgeführt. Aber jetzt mit Dreifache AI war so der Step, wo man merkt, Angebot und Nachfrage passt da ganz gut zusammen. Product Market Fit, wie man so schön sagt, ist super. Mein größtes Learning aus Dreifache AI war, als Geschäftsführer so früh wie möglich halt wirklich auf Leute zu setzen, die besser sind in dem, was man tut. Also ich habe das Delegieren nochmal auf eine ganz andere Art und Weise kennengelernt. Ich habe jetzt einen Geschäftsführerkollegen mit dabei, den Felix, der halt viele, viele Dinge besser kann als ich. Und das gibt mir halt die Freiheit, an den Themen zu arbeiten im Unternehmen, wo ich den größten Benefit und Mehrwert liefern kann und solche Themen verfolgen kann, wie Bestandsfaktor zum Beispiel. Das ist das erste Learning. Das zweite Learning, was ich nicht mehr betonen kann als immer wieder, ist, mit den richtigen Personen zusammenzuarbeiten. Das hört sich total dumm an und irgendwie wie so eine Floskel. Aber ich hab mich jetzt auch entschieden, auch beim Thema Bestandsfaktor wirklich nur mit den Unternehmern zu arbeiten, die auch Unternehmer sind. Und weil in unserer Branche gibt's viele, viele auch Einzelkämpfer, die sich sehr mit ihrer Rolle identifizieren, mit ihrer operativen Rolle, mit dem, dass sie immer viel beschäftigt sind, viele Termine haben, aber ihr Maklergeschäft nicht unternehmerisch verstehen, mal vorsichtig formuliert. Und dann gibt es die, mit denen ich sehr, sehr gerne arbeite, die das Unternehmertum so verstehen wie ich auch, dass es halt wirklich verschiedene Kompetenzen gibt und man selber nicht sein Ego quasi vorstellt und sagt, ich mache alles selber, weil ich alles am besten kann, sondern in der Lage ist, mit den richtigen Experten an den richtigen Stellen zusammenzuarbeiten und ihnen auch ihre Arbeit zu überlassen, die Freiheit zu überlassen, auch in diesem Verantwortungsbereich sich zu entfalten. Eigentlich passt das ganz gut, passen beide Learnings ganz gut miteinander zusammen, merke ich gerade.
Absolut.
Und genau, aber das ist so das, was ich dazu sagen kann. Und fordere auch gerne die Unternehmer auf, die Interesse haben, diese Reise auch gemeinschaftlich mit mir zu machen, sich auch an mich zu wenden. Also da bin ich sehr offen.
Mehr bewegen. Das ist ja auch, oder gemeinsam bewegen wir mehr. Das ist ja auch der Slogan von unserem Verein Zukunft für Finanzberatung, dass wir da eben, ich glaube sondern alle erkannt haben, dass jeder seine Qualitäten hat, aber einfach nicht alles selber machen kann und eben auch nicht alles selber machen muss, sondern dass man, wenn man sich zusammenschließt, dann einfach am Ende mehr Erfolg hat, aber nicht nur man selber, sondern auch die anderen, mit denen man sich zusammenschließt. Und das ist eben so dieses Schöne, dieses Ellbogen, ich bin der Größte, Schönste, Tollste, lasst mich durch, ich stehe hier vorne. Das ist Gott sei Dank rückläufig in unserer Branche und ich glaube auch dieses Miteinander und sich gegenseitig auch was gönnen, das geht immer weiter vor und ja, deswegen, ja, ist das, was du gerade gesagt hast, eigentlich genau der Kern auch von dem Gedanken unseres Vereins Zukunft für Finanzberatung.
Ja gut, dann hast du mir jetzt natürlich eine Mitgliedschaft verkauft, ne?
Ja, du bist ja schon eh längst dabei. Das ist doch gut. Eine Frage steht auf dieser Seite noch. Welchen Irrtum aus unserer Branche würdest du gerne mal ausräumen?
Irrtum von außen oder?
Ja. Du, im ersten Moment denke ich an außen, aber jetzt, wo du fragst, es kann auch ein Irrtum innerhalb unserer Branche sein.
Also von außen, da muss ich natürlich direkt daran denken. Ich war heute Morgen ja beim Friseur, hatte ich ja gesagt, und habe ihn einfach mal gefragt, sag mal, wie handelst du das eigentlich versicherungsmäßig? Ich habe mich einfach mal, ich weiß nicht, aus dem Blauen heraus interessiert, wenn ich mich da sowieso gerade mit beschäftige. Und dann meinte er, ach Gott, ey, hör mir auf, das sind alles Betrüger. Er hat offensichtlich mit den falschen Leuten in der Branche was zu tun gehabt. Wenn ich jetzt sage, dieses Image soll sich verbessern, klingt das wieder so altruistisch. Es wäre natürlich in unserem Interesse, wenn es das tut. Es würde unser Geschäft deutlich einfacher machen. Ich glaube einfach, dass und also die Leute suche ich mir zumindest aus, die das leben, sich gegenseitig zu unterstützen, wie du sagst, aber da auch einen gemeinschaftlichen Kodex irgendwie zu haben und mit den Leuten arbeitet in der Branche, die das gleiche Ziel verfolgen und eben nicht, also und eben wirklich das Beste für ihren Kunden wollen, so abgedroschen, wie das klingt. Aber ja, ich sag mal, das ist so dahergesagt, ne, das ist das Image von außen, dass ich damit gerne aufräumen würde. Aber wenn es anders wäre, also wenn unsere Branche nicht so wäre, dann wäre natürlich auch viel mehr Konkurrenz da, was natürlich im Grunde gar nicht schlecht ist, aber
okay.
Für manche Leute ist es auch nicht schlecht, dass es nicht ganz so viel Konkurrenz gibt.
Dass man quasi dann positiv, indem man seine Arbeit so macht, wie wir sie verstehen, schon positiv heraussticht, ohne eigentlich da nochmal irgendwie zwei Stücke oben drauflegen zu müssen. Weil ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich gänzlich ungeniert. Und wenn dann einer kommt, der eigentlich, oder ja, der die Erwartung, die man grundsätzlich an auch andere Dienstleistungen hat, einfach nur erfüllt, hebt sich das schon positiv ab.
Ja, genau. Und ja, also auch als Dienstleister, ne, ich bin der Einzige, wir sind mit dreifacher AI gefühlt der einzige KI-Dienstleister, der diese individuellen KI-Lösungen macht. Ist natürlich super, dass wir diesen Status haben. Aber ja, das ist grundsätzlich ist Konkurrenz auch nicht schlecht.
Gucken wir mal, ob nach diesem Podcast irgendwo jemand kommt, der ähnliche Ideen hat. Oder Ideen aufgegriffen hat und die dann auch umsetzt. Aber lass uns mal auf die vorletzte Seite nochmal rüber switchen. Da kommen wir zu den Entweder-Oder-Fragen. Da geht's jetzt Schlag auf Schlag. Ich stelle dir Entweder-Oder-Fragen und du antwortest einfach mal spontan aus dem Bauch heraus. Mhm. Weil es gibt ja, und ich sag's glaube ich in jedem Podcast, dass die mehr, dass in unserer Branche ja alles sehr kopfgetrieben ist und wenig bauchgesteuert ist. Und jetzt gerade bei dir, der ja ein Programmierer ist, den gruppiert man ja eigentlich auch eher so in diese Seite ein. Das sind diejenigen, die alles zerdenken und wenig aus dem Bauch heraus machen. Und deswegen diese Entweder-Oder-Fragen, mal gucken, ob ich dich da irgendwie aus deiner Reserve locken kann. Bist du eher für das Team-Meeting vor Ort oder für das Digitale?
Dann digital. So sind wir bei Dreifach AI auch aufgestellt.
Sicherheit oder Abenteuer?
Abenteuer, 100%.
Frühaufsteher oder Nachteule?
Früh.
Lieber ein Buch oder doch eher Netflix und Co.?
Tatsächlich leider eher Netflix und Co.
Watte oder Sneaker? Ich glaube, die brauche ich gar nicht stellen, die Frage.
Käppi und Krawatte wäre auch spannend.
Ja.
Ja. Aber eher Sneaker, wenn du eher so die fragst.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Telefonieren oder E-Mail?
E-Mail.
Langfristige Planung oder spontane Entscheidung? Dauert schon zu lang.
Langfristige Planung.
Struktur oder Kreativität?
Kreativität.
Reden oder zuhören?
reden.
Homeoffice oder Großraumbüro?
Homeoffice.
Gefühls- oder Kopfmensch?
Gefühlsmensch. Man glaubt es kaum.
Okay. Und die alles entscheidende Frage, was ist für dich wichtiger? Theorie oder Praxis?
Praxis.
Ja, sagt einer, der sich das Programmieren selbst beigebracht hat. Klar, logisch. Das waren die schnellen Entweder-Oder-Fragen. Ich komme zur letzten Seite. Und dort werden immer zwei Fragen gestellt, die immer identisch sind. Und die erste Frage ist die Zeitmaschine-Frage. Und da geht es darum, dass wenn du für einen Tag eine Zeitmaschine hättest, um mit dieser Zeitmaschine irgendwo hinzureisen, entweder in die Zukunft oder in die Vergangenheit und auch egal wohin, was würdest du dort der wahrscheinlich künstlichen Intelligenz sagen, wo du hin möchtest?
Ich fände es cool, glaube ich, mal in den 80ern, also das mal aufzuschnappen, wie das da so war. Das fände ich irgendwie spannend.
Aber die Mode der 80er kommt ja so langsam wieder.
Ja, das ja. Aber mich interessiert auch generell so, wie war das ohne Handy so, ne? Ich meine, ich bin auch ohne Handy aufgewachsen grundsätzlich, aber wie war auch das Erwachsenenleben ohne Handy? Das würde ich einfach gerne mal so wahrnehmen und aufschnappen. Das wäre schon interessant.
Da gab es übrigens noch Faxgeräte.
Die gibt es heute auch noch.
Ja, stimmt. Und man hat noch Briefe geschrieben. Teilweise sogar
das
per Hand.
Das muss ich auch gleich noch, gut, dass du mich daran erinnerst, muss ich gleich auch noch einen abschicken. Also es gibt's ja alles noch.
Briefe. Letzte Frage. Nenne mir doch gerne mal drei Personen. Und es spielt keine Rolle, ob diese Personen noch leben, bereits tot sind oder auch fiktive Charaktere sind, mit denen du gerne mal morgens beim Frühstück deinen Sojajoghurt mit Apfel und Weintrauben teilen würdest. Das ist immer die Frage, wo am meisten nachgedacht wird.
Ja. Wenn ich jetzt Elon Musk sage, dann fliege ich wahrscheinlich raus aus dem Meeting. Der hat sich sehr viel verscherzt, aber mich würde echt mal interessieren, wie der so tickt. Also der ist ja wirklich auch wahnsinnig, also ja, wahnsinnig trifft es eigentlich ganz gut.
Wahnsinnig in alle Richtungen.
genau, also das würde mich schon mal interessieren. Mich würde es auch interessieren, mal mit so einem Barack Obama oder sowas zu sprechen. Einfach mal so aus seiner Brille, wie auch gerade so, wie er alles so wahrnimmt und wie er es auch damals wahrgenommen hat. Das wäre spannend. Und ich würde gerne mal meinen Urgroßvater kennenlernen, der ja schon längst verstorben ist, der damals unser Familienunternehmen geführt hat und an meinen Großvater dann übergeben hat, woraufhin das Unternehmen leider pleite gegangen ist. Aber ich hätte mal gerne gewusst, wieso dann auch die Geschichte hinter dem Familienunternehmen so war.
Ich stelle trotzdem mal kurz eine Frage, was für ein Familienunternehmen war das denn? Oder in welcher Branche war das?
Wir hatten ganz ursprünglich meine eigene Brauerei. Das ist natürlich schon cool. Mhm. Was dann irgendwann sich weiterentwickelt hat zu einem Getränke-Großhandel in Bremen-Nord. Und ja, also an sich cool, ne? Also deswegen dieses Unternehmerische, das war auch immer mein mütterlicherseits, also das war väterlicherseits, mütterlicherseits hat mein Großvater auch. Das zieht sich so durch und ist nicht ganz komisch, dass ich auf diesen Weg gekommen bin.
Ganz herzlichen Dank. Wir sind durch mit dem Freundebuch und ich hätte, glaube ich, noch ganz viele weitere Fragen und vermutlich haben unsere Hörerinnen und Hörer auch noch ganz, ganz viele weitere Fragen. Deswegen guckt einfach mal in die Shownotes, da haben wir nochmal alles verlinkt und ich glaube, du wirst ja auch bei dem einen oder anderen Zukunft für Finanzberatung treffen, beim ZFF-Slam oder auch bei einem der Afterworks wahrscheinlich auch mal wieder zugegen sein und ja, vielleicht, wenn jetzt der Bestandsfaktor so richtig dann durch die Decke geht, kannst du ja nochmal kommen und dann machen wir nochmal eine extra Seite im Freundebuch, dass du darüber dann vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr berichtest. Und wenn es irgendwelche anderen Neuigkeiten zum Thema künstliche Intelligenz geht und was wir heute gelernt haben, künstliche Intelligenz am besten so wenig wie möglich einsetzen, weil dann auch weniger Fehler am Ende rauskommen. Das ist so die Erkenntnis hier aus diesem Podcast von mir. Dann freue ich mich, wenn wir immer wieder mal auf dich zukommen können, dass du da immer so nicht den neuesten Gossip, sondern so die neuesten Informationen, die es jetzt so in diesem Bereich gibt, vielleicht auch mal nochmal mit mir oder mit uns nochmal besprechen kannst, weil ich glaube, das wird auch unsere Hörerinnen und Hörer sehr interessieren.
Herzlich gerne, auf jeden Fall. Also das könnte wahrscheinlich eine coole Headline für den Podcast sein. Nutzt so wenig KI wie möglich.
Genau, sagt der KI-Experte sagt, Doppelpunkt, nutzt so wenig KI wie möglich. Perfekt.
Also wer auch nochmal genau verstehen, was dahinter steckt, gerne auch auf mich zukommen.
Ist klar. So, das Freundebuch ist zu. Ich setze mich jetzt gleich wieder in den virtuellen Tourbus und sage noch einmal ganz, ganz herzliches Dankeschön, lieber Torben, dass ich heute bei dir sein durfte und dass du unser Freundebuch ausgefüllt hast. Danke.
Ja, danke dir, Patrick. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.